herzlich willkommen zurück zu Teil 2 unserer Frauengesundheit Zyklus verstehen. Und ich kann eins verraten, es wird nochmal richtig, richtig spannend.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
Dann kommen wir noch in den Herbst. Was passiert in der Phase nach dem Eisprung?
Herbst, diese Phase nennt man im Fach Chinesisch die Lutealphase. Das ist übrigens die Phase, in der sich Frauen befinden, die zum Beispiel die Pille nehmen oder die Spirale tragen. Das heißt, nach dem Eisprung bildet sich der Gelbkörper und der produziert das Progesteron. Und das bringt wieder Ruhe rein. Es stabilisiert die Gebärmutterschleimhaut und bereitet sie ganz liebevoll für eine mögliche Einnistung vor. Wenn keine Schwangerschaft eintritt, dann fallen die Hormone Progesteron und Östrogen am Ende dieser Phase ab und dann kommt es zur Menstruation. Und wie fühlt sich das jetzt an? Also liebe Männer, die uns zuhören, auch spannend. Viele erleben in dieser ersten Lutealhälfte noch Stabilität und Ruhe. Und in der zweiten Hälfte können dann diese prämenstruellen Symptome auftreten, also Spannungsgefühle in den Brüsten, im Unterleib oder Kopf, Rücken, Gelenk und Muskelschmerzen, aber auch Wassereinlagerung, Schlaf, Verdauungsprobleme, Hautunreinheiten, auf einmal ist da doch mal ein Pickel mehr und Heißhunger sind möglich, aber auch diese oft ja beschriebenen Stimmungsschwankungen oder Reizbarkeit. Und aber auch hier ist man dem Ganzen nicht ausgeliefert. Man kann hier sehr viel machen, indem man in allen Phasen des Zyklus Entspannungsinseln einbaut, das Stressmanagement wirklich nach oben setzt und auf Schlafqualität und Quantität achtet. Und ich würde in dieser Phase ausdrücklich wenig Koffein und Alkohol konsumieren. Also jetzt nicht auf Kaffee verzichten, aber ne, auch das bringt da schon eine ganze Menge. Und wenn man sehr, sehr, sehr stark auch jetzt in Richtung dysphorisch, also unter starken Stimmungsschwankungen leidet, würde ich auch immer noch eine fachärztliche Abklärung empfehlen. Mhm. Auf jeden Fall. Und natürlich Vitamin D, Omega-3, Magnesium, B-Vitamine, alles, was die Psyche so braucht, sollten natürlich unterstützt sein.
Das waren jetzt schon ein paar Ernährungstipps. Hast du noch mehr für diese Phase?
Also die Lutealphase ist ja die Phase, wo der Körper wirklich viel Beruhigung braucht, viel Stabilität braucht, auch einen Entzündungsschutz. Und deswegen wäre mir hier wichtig zu nennen, eine Ernährung sollte den Blutzucker stabil halten. Und vor allen Dingen sollten auch Magnesium und B-Vitamine gut aufgefüllt sein, weil sie einfach in der Phase extrem wichtig sind. Also zum Beispiel B6 findet man in Bananen, in Kichererbsen, Kartoffeln oder im Geflügel. Und das finde ich zum Beispiel ganz schön, wenn man jetzt auch mit den anderen genannten Nährstoffen jetzt nicht nur in diesen einzelnen Phasen gut haushaltet, sondern überhaupt, dann kommt man da sehr, sehr viel weiter. Also in dieser Phase wäre ich zum Beispiel auch dafür, dass man auch mal den Blutzucker durch langsam verdauliche Kohlenhydrate beruhigt. Das heißt jetzt nicht schnell verdaulich, sondern wirklich ausdrücklich dann auf Kohlenhydrate setzt. Also Vollkorn, Haferflocken wären zum Beispiel etwas. Und was auch sehr hilfreich ist, gezielt abends zum Beispiel Magnesium hochdosiert einzunehmen.
Wir hatten so ein paar Sachen mal zwischendurch genannt. Was hilft während des Zyklus noch? Stichwort Natur. Es gibt ja so Sachen wie Johanniskraut, Frauenmantel, hattest du erwähnt.
Also unglaublich viel. Das haben wir auch schon einige Male im Podcast angesprochen. Aber zum Beispiel der Mönchspfeffer, der Vitex agnus castus, toller Name, ne? da gibt es wirklich Meta-Analysen. Das ist mir auch mal wichtig zu sagen. Es wird ja immer so ein bisschen der Eindruck erweckt, als wäre Naturheilkunde nicht gut untersucht. Mhm. Doch, gibt es schon. Und reduziert wirklich diese prämenstruellen Symptome, zum Beispiel Brustspann und Reizbarkeit um bis zu 60%. Oder auch zu nennen ist die Yamswurzel. Die ist ähnlich mit Progesteron und kann deswegen hormonelle Ungleichgewichte ausgleichen, auch Schmerzen und Schwellungen reduzieren. Aber auch die Steigerung der Serotoninproduktion kann einfach die Stimmung verbessern und emotionale Symptome lindern. Dann bin ich ein Freund auch von Gänsefingerkrautextrakt. Nicht selten verordne ich Gänsefingerkraut auch als Tee in der Praxis bei bestimmten Konstellationen. Aber er ist einfach sehr schön entzündungshemmend und beruhigend und kann auch hier sehr gut wirken. Ähnlich toll finde ich auch Schafgarbe. Die ist so ein klassisches Frauenheilkraut, ne? Achillea millefolium, auch ein schöner Name. Und die wird wirklich traditionell eingesetzt bei Menstruationsproblemen, bei Krämpfen, bei zu starker, aber auch bei ausbleibender Blutung und zur Unterstützung des Zyklus. Und die Wirkung basiert vor allen Dingen auf diesen bitteren Inhaltsstoffen und Gerbstoffen. Also ist natürlich jetzt auch wieder bittere Medizin. Und wie kriegt man das jetzt sozusagen an die Frau? Natürlich ist die gängigste, häufigste Verordnung und verträglichste Form Tee oder Tinkturen. Und solche Empfehlungen findet man in Apotheken, in Reformhäusern oder online. Am besten natürlich in dem Fall auch als Bioqualität.
Mhm. Wie sieht es denn aus mit ätherischen Ölen? Da gibt es auch eine ganze Menge. Wacholder zum Beispiel?
Richtig, Wacholder, aber auch Lavendel, Majoran, die können wirklich Krämpfe lindern und die Stimmung verbessern. Übrigens auch ätherische Öle, das ist ja auch, was man im Medizinstudium nie hört oder so. Da gibt es jetzt immer mehr beeindruckende Studien zu. Auch das ist ein hochspannendes Feld. Aber auch hier muss natürlich die Qualität der Produkte sorgfältig gewählt sein und auch die Anwendung unter fachärztlicher oder unter medizinisch erfahrener Kontrolle sein. Übrigens, die ätherischen Öle sind ja auch die Inhaltsstoffe, die Ingwer so wertvoll machen. Und auch hier ist Ingwer ein probates Mittel, um zum Beispiel Unterleibsschmerzen zu lindern, auch weil er eben so toll antientzündlich wirkt. Deswegen bin ich ein großer Fan von Ingwer, auch in allen Phasen des Zykluses, weil er einfach auch verdauungslindernd, stärkend wirkt, entkrampfend, hat noch immunmodulative Wirkung. Also Ingwer ist top, aber vielleicht der Tipp ist schon vielleicht mal hier genannt worden, ich würde den Ingwertee nie zu heiß aufgießen, damit diese ätherischen Öle nicht zerstört werden. Also eher so das Teewasser auf 70 Grad runterkühlen. Und ich mache mir manchmal gerne so eine Scheibe Ingwer in alles Mögliche oder püriere das hier und da nochmal mit. Und Ingwer findet sich auch sehr, sehr gern bei mir in Essen.
Im Essen, ja, bei mir auch. Ingwer ist eine Allzweckwaffe, die kann man überall reinmogeln.
Genau.
Mag nicht jeder, aber ich finde es toll. Hm?
Ich hatte irgendwie gerade gestern oder ne, beim Buchschreiben gesagt, okay, die Banane muss weg, was gibt's noch hier so? Ne? Musste schnell gehen, wollte schnell was an Energie. Machst du mal noch ein bisschen Ingwer und was haben wir hier noch an Nüssen, Kernen, Samen zu Hause? Und so wurde dann ein spannendes Getränk. Ne? Ich finde, man kann auch so gut auch mal ausprobieren. Und Ingwer eignet sich dazu zum Beispiel gut.
Was sagst du denn zu Zink? Das kommt ja auch immer wieder oder ploppt ja auch immer wieder auf, wenn es um die Zyklusbeschwerden geht.
Auch das ist ein Thema, wo ich denke, Zink wird immer nur so wahrgenommen, ähnlich wie Vitamin C, ja, vielleicht bei Erkältung, aber habe ich doch keinen Mangel. Zinkmangel ist übrigens etwas, was ich sehr, sehr oft in der Praxis messe. Und Zink ist ausdrücklich hilfreich bei prämenstruellen Beschwerden, weil es die Hormone wie Östrogen und Progesteron reguliert und damit auch das ganze hormonelle Gleichgewicht in der Menstruationsphase eindeutig verbessert. Und darüber hinaus unterstützt Zink die Produktion von Enzymen, die Entzündungen im Körper reduzieren. Und genau das kann eben die Symptome wie Schmerzen und Schwellungen eindeutig verringern. Und dann trägt Zink auch noch zur Synthese von Neurotransmittern wie Serotonin bei. Das kann die Stimmung stabilisieren, depressive Verstimmungen während des ganzen Zykluses mildern. Also ich bin ein großer Fan von Zink, aber auch hier sei angemerkt, Zink sollte kontrolliert eingenommen werden, nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel, weil wenn man sehr viel und hochdosiert über längere Zeit nimmt, bringt es eben wieder andere Nährstoffe in Bedrängnis. Also auch hier, das sei angemerkt, man geht so in der Regel aus, dass so eine Dosis von 15 Milligramm pro Tag, am besten abends eingenommen, schon mal eine gute Basis ist. Und hier gibt es zum Beispiel Zinksorten, die besonders bioverfügbar sind, zum Beispiel Zinkbisglycinat oder Zinkpicolinat. Deswegen nehme ich persönlich gern ein Zink mit diesen beiden Zinksorten, weil manchmal gibt es auch andere Zinksalze, aber die sind gar nicht so gut bioverfügbar. Also will ich die beiden, mit denen mein Körper am besten was anfangen kann. Und ich bin zum Beispiel so ein kleiner Zinkstaubsauger. Ich brauche schon immer eine ganze Menge, um auf ein gutes Level zu kommen.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, Zink kann auch so ein bisschen unsere Stimmungsschwankungen regulieren. Das ist ja auch noch so ein Thema. Na, hast du wieder deine Tage? Ich glaube, das ist so eine Frage, wo alle Frauen hochgehen, wenn die kommt. Warum ist das so?
Ja, das ist wirklich so ein Spruch, den hört man. Und erstens mal, was ich an uns alle sagen würde, nicht bewerten, nur verwerten, nicht in die Kränkung gehen, überhaupt nicht. Aber er trifft oft und tief, weil er impliziert, dass die eigene Reizbarkeit, die eigene Dünnhäutigkeit oder Traurigkeit eben nur hormonell und damit irgendwie nicht echt zu sein scheint oder als wäre sie übertrieben. Und dabei ist das Gegenteil der Fall. Auch deswegen war mir diese Folge heute so wichtig, weil der Zyklus ist eben ein ganz hochkomplexes biologisches Wunderwerk der Natur, ein Rhythmus, der das gesamte Nervensystem, die Emotionen und die Stressresilienz der Frauen massiv beeinflusst. Also das ist jetzt einfach nicht mal so ein kleines, ne, nur mal die Tage. Ich meine, letzten Endes ist das so angelegt, dass ja, je nachdem und wenn es gut läuft, ein neuer Mensch daraus entstehen kann. Also es ist einer der wichtigsten Abläufe. Und wenn wir unseren Tag-Nacht-Rhythmus durcheinander bringen, Jetlag haben, Schichtarbeit machen, kenne ich auch aus Jahrzehnten Erfahrung, oder zu wenig Schlaf haben, dann ist man gereizt, dann ist man unkonzentriert, dann ist man auch emotional labil. Und beim Zyklus passiert genau Ähnliches. Dann ist man wirklich so wie im Dauer-Jetlag und da geht's drunter und drüber. Nur, dass sowas bei Frauen einfach jeden Monat kommt und von den meisten Menschen, inklusive von uns selbst, irgendwie ja unterschätzt, falsch eingeschätzt, falsch bewertet wird. Das ist aber auch eine Frage, warum fühlen wir uns denn auch in manchen Phasen so dünnhäutig? Das sind eben die Hormonschwankungen, vor allen Dingen dieser ganz steile Abfall von Östrogen und Progesteron. Und insofern, wenn wir das einfach nochmal so auf uns wirken lassen, der Zyklus ist keine Schwäche, es ist einfach Biologie. Es ist so ein innerer Jahreszeitenwechsel, wie du das ja so schön auch hier komponiert hast. Und im Herbst, Winter, ja mein Gott, ne, da ist es draußen kalt, da sind wir einfach auch sensibler und brauchen ein bisschen mehr Schutz und Erholung. Und deswegen denke ich, was können wir Frauen tun, außer uns jetzt zu verkriechen, oder man will das ja auch nicht wie eine Monstranz da draußen vor sich hertragen. Ich würde den einfach lässig, aber ernst nehmen und planen und das jetzt so akzeptieren und dass man jetzt auch nicht denkt, man ist hysterisch oder man kann sich nicht gut leistungsmäßig aufstellen. Ich würde auf ein liebevolles Mitgefühl sich selbst gegenüber gehen, nicht in Wehleidigkeit, sondern auch nicht in Selbstkritik und auch nicht statt, ach Gott, ich habe heute meine Tage, ich bin ja so unmöglich, sondern ja, mein Körper ist jetzt gerade zum Beispiel in der Ruhephase. Und ich kann heute ein bisschen lieber zu mir selbst sein. Und das reduziert nämlich dann auch den inneren Druck und die Reizbarkeit. Einfach so, wie man mit einer guten Freundin reden würde. Mensch, komm.
Bisschen behutsamer.
Bisschen behutsamer. Und auch praktische Tipps. Jetzt kommen wir wieder zur Biochemie. Ich ja im Studium dachte ich, oh, Biochemie. Und heute bin ich der größte Fan von Biochemie und Physik. Auch interessant, ne, wie sich was ändert. Also praktische Tools für dünne Haut gibt es auch aus der Biochemie. Wer sich gut mit Magnesium versorgt, der beruhigt seine GABA-Rezeptoren und damit reduziert er die Reizbarkeit. Wer sich gut um Omega-3 versorgt, der mildert die Stimmungstiefs. oder auch ein leichtes Bewegen, Journaling, so ein Dünnhaut-Tagebuch. Man kann auch schon mal schreiben, was einen triggert und das entlastet ja auch. Humor, finde ich, hilft unglaublich. Ja, ich bin ja ein unglaublich lustiger Mensch und liebe Humor. Ja. Also Humor ohne Humor geht's gar nicht. Und was man auch sagen kann, solche, wir hatten ja eben Naturheilkunde, Adaptogene wie Ashwagandha oder Rhodiola, also Rosenwurz, können die Stressresilienz verbessern. Aber eins noch zum Schluss, ich finde ja, Kommunikation ist immer unglaublich wichtig. Natürlich kann man auch zu Hause Partnern, Freundinnen, Freunden ehrlich sagen, passt mal auf, ich bin jetzt einfach heute in so einer sensiblen Phase, ich brauche einfach heute ein bisschen mehr Verständnis, irgendwie nicht so die große Diskussion, ja, oder wenn es mal drunter drüber geht. Ich glaube, damit tut man sich selbst und den anderen Gefallen und was ich auch als Tipp geben möchte, ist, wenn man immer bei sich bleibt, also nicht sagt, jetzt sei doch mal ein bisschen verständnisvoller, sondern einfach nur sagt, pass mal auf, ich würde mir wünschen, heute mal ein bisschen sanfter, ne? Dieses Ich würde mir wünschen, macht so viel, weil dann wirft man dem anderen nicht Unverständnis vor. Und so kann man diesen Satz, egal, Frau oder Mann, jung oder alt, für den Alltag nutzen, um dem ein bisschen mehr Verständnis einzuhauchen.
Ja, es fehlt dann noch an der Umsetzung, da müssen wir dann noch ein bisschen gucken, aber das sind auf jeden Fall sehr schöne Ansätze.
Die Umsetzung ist ja, Kirsten, eins der aller wichtigsten Dinge, wo mir so viel am Herzen liegt, weil ich versuche ja auch hier Wissen unter die Leute zu bringen oder in meinen Büchern zu arbeiten oder auch in der Praxis den Menschen konkret individuell zu helfen. Aber das Entscheidende ist, wie bringst du Menschen in die Umsetzung? Mhm. Deswegen empfehle ich auch allen, die uns zuhören und die mitmachen wollen, gerne meinen neuen Newsletter zu abonnieren, weil genau solche Themen möchte ich da auch anpieksen, dass man wirklich auch einen Impuls kriegt, der einen stimuliert und der einen das Leben ein bisschen einfacher und besser machen kann.
Da sind wir schon beim nächsten Thema, denn auch Akupunktur kann ja wunderbar helfen bei Zyklusproblemen. Da hatten wir auch eine eigene Folge zum Thema Akupunktur und Akupressur. Möchtest du da in aller Kürze noch was zu sagen?
Unbedingt, weil je älter ich werde, umso begeisterter bin ich von den Möglichkeiten der Akupunktur, wie tiefgreifend sie wirkt und nicht nur hier. Und zwar gibt es zum Beispiel einen Punkt, den liebe ich. Das ist der sogenannte Leber-3-Punkt. Der sitzt quasi, wenn wir uns zwischen großer Zehe und zweiter Zehe da angucken, wie die Sehnen laufen in diesem Dreieck in der Spitze. Und der ist wirklich exzellent, um Reizbarkeit und Spannung zu unterdrücken. Und es ist für mich der Punkt, das sage ich immer gerne in der Praxis, der Weichspüler der Seele.
Ach.
Und den kann man sich auch gerne heute nach der Folge mal drücken. Also auf dem Fußrücken in der Vertiefung zwischen ersten und zweiten Mittelfußknochen, etwa 2 Daumen breit von der Zehenzwischenhaut in Richtung Knöchel. Den findet man, der ist bei den meisten irgendwie sensibel. Also heute Abend, wenn die Socke runtergezogen wird, dann mal da tasten. Oder mal beim Partner tasten. Ja. Dann kann man nämlich mitkriegen, wie groß ist das Stresslevel.
Ah, genau. Ja, interessant.
Also Leber 3 kommt bei mir bei jeder Akupunktur mit rein, weil ich einfach weiß, wie machtvoll dieser Punkt ist, einfach Stress zu regulieren.
Ja, toll. Die kleinen Dinge.
Die kleinen Hebel.
Ja, die kleinen Hebel, genau. Zum Schluss soll es jetzt noch ganz kurz um das Thema Zyklus-Tracking gehen, denn wir betrachten es als sinnvoll, haben wir ja eben auch schon gesagt, mit dem Zyklus zu leben und nicht gegen den Zyklus. Ne? Du hast gerade schon so viele wertvolle Tipps gegeben, dass wir dem Ganzen einfach ein bisschen mehr Raum geben und auch akzeptieren, dass das zu uns dazugehört. Wir nehmen den Kinderwunsch an dieser Stelle einmal raus. Dazu gibt es später eine Extra-Folge bei uns. Also, wann ist das Zyklus-Tracking sinnvoll, Anne? Was sagst du?
Also ich finde, jeder hat eine eigene Art, mit seinem Körper umzugehen. Der eine will sehr viel tracken und gucken, der andere sagt, ich brauche hier ein bisschen weniger. Ne? Also ist ja auch, der eine hat eine Watch um, der andere nicht. Aber ich finde es gerade bei einer Frau, auch vielleicht jetzt mit Kinderwunsch oder ohne, schon sinnvoll, um den eigenen Körper und das, was da jeden Monat aufs Neue passiert, besser zu verstehen, schon auch sinnvoll, es mal zumindest auch eine gewisse Phase ja zu beobachten, um einfach auch besser reagieren zu können, um den Körper ganzheitlicher zu sehen. Und was man aber auch einfach sagen muss, denn jeder ist ja auch anders. Jeder hat einen eigenen Zyklus. Also wenn man als Frau in die frauenärztliche Praxis geht, wird man ja auch gefragt, ne? Insofern auch als Vorbereitung für so einen Termin ist es schon mal ganz gut, wenn man sich ein bisschen mit dem Zyklus beschäftigt. Und es ist auch gar nicht schlecht, um erstmal so Muster zu erkennen. Wann bin ich besonders leistungsfähig? Also wenn man sich jetzt so einen bestimmten Termin vielleicht aussuchen kann und weiß, da bin ich immer in dieser Phase vom Zyklus oder wann brauche ich mehr Pausen oder wie reagiere ich in welcher Phase auf bestimmten Stress, Krankheit, muss ich ein Medikament einnehmen? Also man kann ja auch seine Reise vielleicht auch so planen, wenn man es bestimmen kann. Und es ist einfach aus ärztlicher Sicht gar nicht schlecht als Vorbereitung für den Arzttermin. Und das kann ganz einfach sein in einem ganz klassischen
Notizbuch. Heft,
ja. Im Notizbuch. Es gibt natürlich auch heutzutage Apps, es gibt Temperaturtracking, was übrigens auch nicht nur für den Zyklus spannend ist, ne? Einfach auch um zu gucken, wie gesund, wie läuft die Schilddrüse. Und auch wenn es am Anfang nach Aufwand klingt, ich glaube, wenn man das allein schon mal 2-3 Monate gemacht hat, hat man ein neues Verständnis. Ich habe nur zum Beispiel, habe das ja früher auch noch nicht so beachtet, aber heutzutage, wenn ich manchmal gedacht habe, ich war unbewusst, glaube ich, schon dankbar, wenn man jetzt vielleicht ein Staatsexamen nicht gehabt hat an einem Tag, wo man denkt, oh nee, warum heute? Mhm. Ja, aber die Termine wurden ja gesetzt. Ja, die konnte man sich nicht aussuchen. Aber mit diesen Tipps kommt man hoffentlich auch deutlich besser und entspannter durch alle Phasen des Zyklus.
Es gibt aber natürlich auch diese Momente, wo nicht alles rund läuft und es wirklich auch Probleme gibt. Wann sollte Frau denn zum Arzt gehen?
Also ganz klar, es gibt Warnzeichen, die man abklären sollte, wenn die Blutung extrem stark ist, weil das ist ja auch ein Zeichen, dass man auch in gravierenden Eisenmangel kommen kann. Eisenmangel ist zum Beispiel sehr schlecht für die Schilddrüse, für die Darmgesundheit, für die Gehirngesundheit. Dann, wenn die Zykluslängen deutlich unter 21 oder zu lange über 35 Tagen sind, wenn die Periode ausbleibt, oft bei Frauen mit Untergewicht, bei stärkeren Zwischenblutungen und auch Einschränkungen im Alltag und auch wenn die Schmerzen so ein Level haben, dass man einfach einen hohen Schmerzmittelbedarf hat und auch wenn die Periode länger ausbleibt, also ohne Schwangerschaft und ohne Stillzeit. Auch würde ich immer empfehlen, wenn man merkt, man hat vielleicht Symptome einer Endometriose, also starke Schmerzen und auch vielleicht Symptome, die man nicht so einordnen kann, die vielleicht schon Wechseljahrvorboten sind. Auch hier, ich habe in meiner Praxis schon junge Frauen gesehen, die bereits mit 29, 30 erste Zeichen der Wechseljahre hatten, im Labor messbar. Deswegen ist es ein ganz wichtiger Punkt. Hier würde ich einfach sagen, schauen und da ist wirklich dann ein Arztbesuch angezeigt.
Vielen Dank, Anne. Sehr viele spannende Tipps, sehr viele spannende Informationen heute.
Ja, danke. Danke an dich, dass du mich mit den Fragen ja auch forderst. Nee, aber ich bin auch ganz begeistert und eigentlich auch dankbar, dass wir das heute so machen konnten.
Und es kommen ja noch viele spannende Themen. Ne? Die Frauengesundheit hat ja hiermit erst ihren Anfang genommen.
Na, wir sind ja natürlich flexibel, also Fleck mit CK. Nee, aber ein Wunsch war, weil wir einfach sehen, dass auch so viele Frauen sich mit dem Thema Gesundheit beschäftigen und wir einfach auch, ich weiß, dass viele, die uns da treu folgen, auch Frauen sind. Und Frauen sind auch die Menschen, die in der Familie oft dann die Kinder und die Partner zur Gesundheit bringen, dachte ich, auch als Wertschätzung zurück, wollen wir das jetzt auch mal ein bisschen mehr noch einbringen.
Ja, vielen Dank. Und dann sage ich in der nächsten Folge, nächste Woche gibt es wieder eine Sprechstunde mit euren Fragen. Bis dahin.
Bis dahin und macht was draus.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.